Vortrag von Rudolf Steiner. Wo alle Menschen gleich sind. Die neue Völkerwanderung von unten nach oben. Ein Vortrag gehalten in Dornach, Schweiz, am 26. Januar 1919. Öfter habe ich Gelegenheit genommen, bei diesen Betrachtungen darauf aufmerksam zu machen, wie gerade mit Bezug auf die wichtigsten Lebensfragen der Mensch der Gegenwart von den einschneidenden, tiefgehenden, ja sintflutartigen Ereignissen unserer Gegenwart lernen kann. Wie allerdings dieses Lernen von den Ereignissen von den wenigsten Menschen der Gegenwart eigentlich schon als Methode gepflegt wird. Man meint meistens, man lerne dadurch von den Ereignissen, dass man die Ereignisse beurteilt und dann das Urteil, das man über die Ereignisse gefällt hat, als Erfahrung betrachtet. Das kann für den Menschen sehr befriedigend sein, aber für dasjenige, was der Gegenwart so Not tut, für soziales Wirken, ist es nicht nur ganz ungenügend, sondern auch ganz ungeeignet. Da handelt es sich darum, dass man nicht sein Urteil über die Ereignisse ausgießt, sondern wirklich von den Ereignissen lernt, die Ereignisse selber urteilen lässt. Und dieses werden Sie in den mannigfaltigsten Betrachtungen, die hier angestellt werden, gerade als die Methode der Geisteswissenschaft empfinden, wenn diese Geisteswissenschaft angewendet wird auf äußeres physisches Geschehen, also zum Beispiel auf soziales Geschehen. Und da glaube ich, dass man insbesondere von einer ganz außerordentlich bedeutsamen Erscheinung der neueren Zeit mit Bezug auf das soziale Leben lernen kann. Angedeutet habe ich die Sache schon, ich möchte aber an die Spitze unserer heutigen Betrachtungen noch einmal das entsprechende Aperçu, den entsprechenden Überblick setzen. Wenn man heute sich zu verständigen sucht über die soziale Frage mit einem Mitglied der breitesten arbeitenden Menschenbevölkerung, auf die es vor allen Dingen in den heutigen Angelegenheiten ankommt und die auf der anderen Seite vorzugsweise den inneren Impuls für ihre Anschauung aus dem Marxismus heraus bekommen hat, dann erfährt man immer, dass eine solche Persönlichkeit sehr wenig zunächst hält in sozialer Beziehung, in Bezug auf soziale Arbeit und soziales Denken, von dem sogenannten guten Willen oder von den ethischen Grundsätzen. Sie werden immer wieder und wiederum finden, dass eine solche Persönlichkeit sich in der folgenden Weise verhält. Nehmen wir an, Sie sagten zu ihr, Sie sähen die Grundlage einer Lösung der sozialen Frage darin, dass vor allen Dingen die Menschen, die gewisse Führerstellungen haben, namentlich die Menschen der sogenannten Unternehmerklasse, soziale Empfindung bekommen, dass sie Empfindung dafür bekommen, wie ein menschenwürdiges Dasein für alle Menschen unbedingt geschaffen werden müsse. Von einem Heben des moralischen Empfindungsniveaus der bürgerlichen Menschenklassen, nehmen wir an, wollten sie zu einer solchen Persönlichkeit der breiten Masse der Arbeiterbevölkerung sprechen. So wie die Dinge heute liegen, wird zunächst dieses Mitglied der breiten Masse der Arbeiterbevölkerung, wenn sie solch eine Ansicht kundgeben, lächeln. Er wird sagen, sie seien naiv. Sie glaubten daran, dass man durch Gefühle oder Gefühlsbetätigung die soziale Frage in irgendeiner Weise heute lösen könne. Auf all das, was aus dem Gefühl fließt, wird solch ein Mitglied der breiten Masse der Arbeiterbevölkerung sagen, auf all das, was aus dem Gefühl der führenden Unternehmer-Menschenklasse fließt, kommt es gar nicht an. denn diese Unternehmer-Menschenklasse mag sich einbilden, was sie will mit Bezug auf ihre ethischen und moralischen Gefühle. So wie die Welt einmal heute eingerichtet ist, wie die Welt zerfällt in eine Unternehmer- und eine Arbeiterklasse, so muss der Unternehmer ausbeuten. Er mag ein noch so guter Mensch sein, er muss ausbeuten. Und von einer Hebung des sozialen Sinnes will der Mensch der Arbeiterbevölkerung nichts wissen, weil er sagt, das hilft alles nichts. Alles hängt davon ab, dass sich die Arbeiterklasse ihrer Klassenverhältnisse bewusst werde, dass diese arbeitende Bevölkerung selber von ihren Verhältnissen aus eine solche Umformung der sozialen Lage herbeiführe, dass die allgemeine Verelendung aufhöre bzw. gemildert werde. Nicht auf eine Hebung des moralischen Empfindens kommt es an, sondern darauf kommt es an, dass im Kampf durch diejenige Menschenklasse, die vor allen Dingen durch die gegenwärtige wirtschaftliche Kapitalwirtschaftsordnung gedrückt wird, dass im Kampf durch diese gedrückte, elende Menschenklasse eine andere, nicht kapitalistische Wirtschaftsordnung herbeigeführt werde. Eine Veränderung der Zustände, eine Veränderung der Wirtschaftsordnung. Das heißt, mit anderen Worten, gar kein Vertrauen haben zu der Kraft des Gedankens. Gar kein Vertrauen haben dazu, dass man durch ein richtiges Erfassen, durch eine richtige Auffassung des Lebens irgendetwas in der sozialen Lage des Lebens bessern könne. Man könnte sich ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel heute, sagen wir, in einem der vielen Räte, die in den Mittelländern gebildet werden, Folgendes passiere. Man hat es neulich einmal als eine Wahrheit empfunden, als in einem Witzblatt die Abbildung eines Menschen erschien, welcher einen ziemlich langen Körper hatte und winzig kleine Beine. Er war abgebildet als der Einzige, der in Deutschland noch nicht regiere, denn alle anderen regieren schon in irgendeinem Rat mit. Der ist aber mit seinen kurzen Beinchen immer zurückgeblieben. Und so war er der einzige Mensch, der in Deutschland noch nicht einem Rat angehört und nicht regiert. Das kann man schon als eine Art von Wahrheit empfinden. Man kann sich vorstellen, dass wenn man in einem solchen Zirkel heute von dem spräche, was man aus der Einsicht in die Menschheitsentwicklung und den Menschheitsbedürfnissen heraus als das Richtige ansehen muss, einem die Menschen, die dazuhören, wenn sie der arbeitenden Bevölkerung angehören, sagten, was willst du uns denn da überhaupt erzählen? Du gehörst der Bourgeoisie an. Dadurch, dass du der Bourgeoisie, dem Bürgertum angehörst, denkst du von vornherein so, dass dein Denken im Sinne der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung ist. Viel nützlicher für die Hebung der sozialen Lage ist es, wenn wir dich auf irgendeine Art unschädlich machen und du überhaupt nichts mehr zu sagen hast. Als dass wir von dir irgendetwas hören sollen, was für die Fortentwicklung der sozialen Lage nützlich wäre. Die Dinge sind eben schon durchaus auf die Spitze getrieben. Und weil die Dinge auf die Spitze getrieben sind, ist es notwendig, dass man sich auch die Möglichkeit erwirbt, klar zu sehen. Nun, natürlich, klar sehen wollen ja heute die meisten Menschen nicht. Am wenigsten diejenigen, die in Kongressräten gewöhnlich zusammenkommen, denn die wollen nach ganz anderen Dingen urteilen als nach Klarheit. Aber das, was jeder Arbeiter heute, jeder Angehörige der breiten Masse der Arbeiterbevölkerung, wenn man ihn im richtigen Moment erfasst, und darauf kommt es an, einsehen müsste, das ist das Folgende. Er leugnet jede Möglichkeit ab, durch den Gedanken eine soziale Besserung in der Entwicklung der Menschheit herbeizuführen. Nun kann man ihn fragen, wodurch er zu dieser Anschauung gekommen ist. wodurch er dazu gekommen ist, dass nur durch die Änderung der Zustände eine Verbesserung der sozialen Lage herbeigeführt werden könne. Da gibt es nur eine von den Tatsachen abzulesende Antwort. Sehen Sie, die ganze ungeheure Wucht, und sie ist eine ungeheure Wucht, der modernen, sozialen, arbeitermäßigen Bewegung ruht auf dem Gedanken von Karl Marx und seinen Anhängern, der allerdings ein durchgreifender Gedanke ist. Der Gedanke, dass der Gedanke nichts wert ist, das ist ja die marxistische Theorie. Ein Gedanke ist es somit, der eigentlich die gegenwärtige sozialistische Empfindungsweise hervorgerufen hat. Diese sozialistische Empfindungsweise, die gar nichts von der Impulsivität des Gedankens wissen will, ruht auf der Impulsivität von Gedanken. Ich habe einmal in einem Vortrag, der vor Proletariern gesprochen wurde, gesagt, derjenige, der sich in der Weltgeschichte umsieht und nach den wirklichen Kräften forscht, die in der Menschheitsentwicklung tätig sind, der findet, dass noch niemals, außer in einem einzigen Fall, ein wirklich wissenschaftlicher Impuls zu einem weltgeschichtlichen Impuls geworden ist. Forschen Sie überall und forschen Sie nach den wirklichen Impulsen. Wissenschaftliche Impulse waren es nie, außer in einem einzigen Fall, wo durch den Marxismus die proletarische Bewegung erneuert worden ist. Lassalle hat das richtig empfunden, indem er seine große, eindringliche Rede über die Wissenschaft und die Arbeiter gehalten hat. Denn die einzige wirklich wissenschaftliche Bewegung als politische, soziale Bewegung ist die moderne Arbeiterbewegung. Sie ist daher behaftet mit allen Fehlern, mit allen Aussichtslosigkeiten gerade der neuzeitlichen Wissenschaft, weil sie aus der neuzeitlichen Wissenschaft entsprungen ist. Aber sie geht ganz aus dem Gedanken hervor. Denken Sie sich diesen kolossalen Widerspruch, der so hereingestellt worden ist in das moderne Leben. Der Gedanke, dass der Gedanke nichts wert sei, der hat als Gedanke am allermeisten gewirkt in den letzten 60 bis 70 Jahren. Das kann man lernen von dem Verlauf der letzten 60 bis 70 Jahre. Und das ist eine eindringliche Lehre. Eindringlich deswegen, weil man sieht, dass es bei der Wirkung der Gedanken auf etwas ganz anderes ankommt als auf den Inhalt des Gedankens. Nicht wahr? Ein Gedanke, der Gedanke von Karl Marx, war ganz besonders wirksam. Aber dieser Gedanke, wenn wir ihn seinem Inhalt nachprüfen, so ist es der, dass der Gedankeninhalt keine Bedeutung hat, sondern nur die wirtschaftlichen Zustände eine Bedeutung haben. Es ist etwas Ungeheures, wenn man Begabung hat, sich in diesen Gedankenwiderspruch zu vertiefen, in diesen lebendigen Gedankenwiderspruch der neueren Zeit. Wenn man Talent hat, sich da hinein zu vertiefen, ist etwas Ungeheures darin liegend für das Verständnis der Gegenwart. Aber doch, das ist es, was gerade in der Gegenwart so notwendig ist, in sich aufzunehmen. Dass der Inhalt von Theorien, der Inhalt von Programmen eigentlich gar keine Bedeutung hat. Dass die Wirksamkeit des Gedankens auf etwas wesentlich anderem beruht. Auf dem Verhältnis des betreffenden Gedankens zu der Verfassung der Menschen, die diesen Gedanken bekommen und dergleichen. Sehen Sie, hätte Karl Marx seinen Gedanken, wie er ihn vom Jahr 1848 an, vom Kommunistischen Manifest an ausgesprochen, dann durchgeführt hat in seinem System der politischen Ökonomie und in seinem großen Werk Das Kapital, nehmen wir an, Karl Marx hätte nicht vom Jahr 1848 1948 bis in die 70er Jahre hinein diesen Gedanken ausgeführt, sondern vielleicht sagen wir im Jahr 1800 oder 1796. So wäre dieser Gedanke ganz unwirksam geblieben. Niemand hätte sich für diesen Gedanken interessiert. Sehen Sie, da haben Sie einen Schlüssel für eine wichtige Sache. Denken Sie sich die Werke von Karl Marx, meinetwillen nur 50 Jahre früher in die Welt gesetzt, sie wären Makulatur geworden. Vom Jahr 1848 an, wo der allgemeine Lebensstand des Proletariats ein bestimmter geworden war, da sind diese Werke nicht Makulatur geworden, sondern da sind sie internationaler Impuls geworden, so dass sie nun fortleben im russischen Bolschewismus, fortleben in dem ganzen mitteleuropäischen Chaos, das schon da ist und noch immer größer werden wird, fortleben werden in dem Chaos, das die ganze Erde ergreifen wird. Solches wird sie aufmerksam machen darauf, dass auf diese 50 Jahre des früher oder später Sagens einer Sache viel mehr ankommt als auf den Inhalt. Ein Inhalt hat nur eine Bedeutung als Inhalt in einer gewissen Zeit. Daher ist es auch nicht irgendeine Liebhaberei von mir, wenn ich auch zum Beispiel für anthroposophische Geisteswissenschaft sage, jetzt muss sie gesagt werden, jetzt muss sie in die Herzen der Menschen hineinkommen, denn jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie die Menschen aufnehmen sollen. Hier handelt es sich aber um etwas anderes. Beim Marxismus war es etwas, was von selbst gezündet hat. Bei der Geisteswissenschaft ist es etwas, was durch Freiheit von den Menschen aufgenommen werden muss. Wenn man dieses auf der einen Seite versteht, dass das Verständnis der Menschen wirklich auch etwas ist, was der Entwicklung unterworfen ist, dann wird man auch manches andere leichter begreifen, was, man darf schon sagen, so notwendig wie nur möglich ist, zu begreifen, was die Menschen eigentlich durchaus nicht einsehen wollen. Man trifft in einer Beziehung heute Ungeheuerliches, wenn man auf die Gedanken der Menschen, wie sie jetzt im sogenannten Geistesleben, das aber kein Geistesleben ist, stößt. Wer diese Sache handhaben kann, findet ja überall die Stichproben. Nehmen wir zum Beispiel an, man schlägt ein Heft einer hier in der Schweiz erscheinenden Zeitschrift auf, wo ein in dieser Zeitschrift oftmals auftretender Schriftsteller wiederum einmal sich über eine bestimmte Zeitfrage auslässt. Er kommt in diesem Aufsatz, wo er sich so auslässt, über das zu sprechen, was er eigentlich unter dem Volk versteht. Er redet von der Schuld der verschiedenen Persönlichkeiten am Krieg. Er spricht davon, was ja auf der einen Seite viel Richtiges hat, wie führende Persönlichkeiten innerhalb der mitteleuropäischen Bevölkerung anzuklagen sind, dass man den Schuldbegriff nicht anwenden kann, das habe ich ja hier schon ausgeführt. Dann aber findet er es nötig, seine Meinung darüber zu sagen, was eigentlich das Volk ist. Nun sehen wir, wie dieser Herr das Volk gewissermaßen definiert. Er rechnet zu diesem Volk 9/10 der Menschheit eines so gebildeten Gebietes wie zum Beispiel Deutschland, Österreich, England, Frankreich und so weiter. Und von diesem Volk sagt er, das sei die Gesamtheit der Ungebildeten, Unfreien, in weitestem Sinne von Führern abhängigen, eben führerbedürftigen Persönlichkeiten. Also kann man sagen, dieser Mann definiert das Volk als die Ungebildeten, Unselbstständigen, Abhängigen, im weitesten Sinne führerbedürftigen Menschen. Nun, wenn man die meisten heutigen Persönlichkeiten, die der bürgerlichen oder einer noch höheren Menschenklasse angehören, auf Herz und Nieren, wie man sagt, prüfen würde, so würden sie wahrscheinlich auch, wenn sie sich aussprechen sollten, was sie unter dem Volk verstehen, ungefähr dasselbe antworten. Es ist die breite, ungebildete, unselbstständige, abhängige, führerbedürftige Menschheit, 9 Zehntel der Gesamtmenschheit. Nur 1 Zehntel, so müsste man dann nun als das Gegenteil ungefähr sagen, 1 Zehntel, das ist gebildet, ist selbstständig, ist unabhängig, bedarf keines Führers. Dazu rechnen sich gewöhnlich diejenigen, die sich ein Urteil zutrauen über das, was eigentlich Volk ist. Gegenüber solchen Begriffen wie über das Volk, die im eminentesten Sinne wichtig sind, wenn man sich ein soziales Urteil bilden will, ist es vor allen Dingen notwendig, sich in gültiger Weise die Frage vorzulegen, ob das ein wirklichkeitsgemäßer Begriff im weitesten Sinne des Wortes ist. Ungebildete, unselbstständige, abhängige, führerbedürftige Menge gleich 9 Zehntel der Bevölkerung. Das ist es, was jeder sich als Frage vorlegen muss, der sich ein selbstständiges soziales Urteil aneignen will. Allerdings, wenn man sich über solche Fragen verständigen will, dann muss man schon die Intensität des Gedankens ein wenig sich heranbilden lassen durch das, was man anhand der Geisteswissenschaft für diese Intensität des Gedankens gewinnen kann. Denn alles Übrige, was heute dem Denken Intensität gibt, reicht nicht hin. Das sieht man ja an all der Gedankenlosigkeit, die heute die Menschheit beherrscht. Ich weiß nicht, ob man es Zufall nennen kann. In Wirklichkeit gibt es ja nicht einen Zufall. Ich habe in den letzten Monaten ein Sprichwort immer wieder und wiederum zitiert gefunden, wenn so die Verhältnisse in der Öffentlichkeit besprochen wurden, bald von dem, bald von jenem. Dieses Sprichwort war: Nur die dümmsten Kälber wählen sich ihre Metzger selber. Die Leute finden es ganz selbstverständlich, dieses Sprichwort anzuwenden. Nur die dümmsten Kälber wählen sich ihre Metzger selber. Jeder findet es selbstverständlich, dass dieses Sprichwort einen Sinn hat. Ich finde nicht den geringsten Sinn dabei, denn ich glaube, dass das nicht die Dümmsten, sondern gerade die Gescheitesten wären. Denn dann würden sie sich diejenigen als ihre Metzger wählen, da sie ja doch schon sterben müssen, und für anderes kommen ja die Metzger nicht in Betracht, die diese Sterben am schmerzlosesten bewirken, während diejenigen, die sie nichts wählen, wahrscheinlich am schlechtesten wegkommen werden. Da wäre gerade das Gegenteil richtig, nur die gescheitesten Kälber wählen sich ihre Metzger selber. Aber gerade so, wie diese Dinge gedankenlos hingenommen werden, so werden auch wichtige Urteile, die geändert werden müssen, hingenommen. Denn der Mensch will sich gern beim Überblicken des Lebens eigentlich die Gedankenarbeit, die Gedankenbetätigung ersparen. Er will diese Gedankenkraft nicht aufwenden. Schärfere Gedankentätigkeit, das ist es, was wir heute brauchen, um zu wirklichkeitsgemäßen Begriffen zu kommen. Mag bei dem sogenannten Fortgeschrittenen, wie man ihn im Sinne der heutigen Schulweisheit, der heutigen Aufklärung, des heutigen demokratischen Bewusstseins nennt, mag für den auch der Begriff etwas noch so Verlockendes haben, das ungebildete, unselbstständige, abhängige, führerbedürftige Volk beträgt 9 Zehntel des gesamten Volkes. Einen Wirklichkeitswert hat das nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Gehen wir von der historischen Tatsache aus, die in dieser Beziehung sehr viel lehren kann. Nicht wahr? Das Christentum entstand in einer unbekannten Provinz des Römischen Reichs, durch das Mysterium von Golgatha. Innerhalb des damaligen Römischen Reichs, das ja auch das Griechentum schon in sich aufgenommen hatte, lebte eine Bevölkerung, die in ihrem Schoß wahrhaftig eine tiefe, eine bedeutungsvolle Weisheit trug. Die Kirche hat furchtbare Anstrengungen machen müssen, um die alte Gnosis, die alte Weisheit, ich habe das hier einmal auseinandergesetzt, ihren Spuren nachzuverwischen. Aber diese Gnosis war da, höchstes Wissen war da. In der Tat, innerhalb des Schoßes des Römischen Reichs war in der Zeit der Entstehung des Christentums höchste Weisheit schon vorhanden. Das ist gar nicht in irgendeiner Weise abzuleugnen. Aber es war unmöglich, dass diese höchste Weisheit den historisch starken Impuls des Christentums in sich hätte aufnehmen können. Der starke Impuls des Christentums, ich habe neulich erst davon gesprochen, ist aufgenommen worden von den nördlichen Barbaren, die diese Weisheit der südländischen Bevölkerung nicht hatten. Erst als die nördlichen Barbaren der Welle des Christentums entgegenkamen, lebte sich das Christentum so aus, wie es sich für den Rest der vierten nachatlantischen Zeit bis zum 15. Jahrhundert und auch noch für den Anfang der fünften nachatlantischen Zeit ausleben sollte. Erst heute ist ein anderes Verhältnis gekommen. Dasjenige, was man dabei berücksichtigen muss, ist, dass nicht die für ein gewisses Zeitalter höchst entwickelte, abstrakt gewordene Geistigkeit den historischen Impuls in seiner größten Stärke aufzunehmen vermag, sondern dass gerade die scheinbar zurückgebliebene, mehr mit der instinktiven menschlichen Natur zusammenhängende Wesenheit des Menschen den Impuls in der stärksten Weise aufnehmen kann. Es wird nicht viel mehr gesagt mit dem Urteil, das ich gerade vorhin angegeben habe, über die 9/10 der ungebildeten, abhängigen, führerbedürftigen Menschheit, als dass sich diese Menschheit mit Bezug auf ihre Geistigkeit unterscheide von denjenigen, die sich als die führenden Menschen dünken. Aber diese sogenannten führenden Menschen, sie haben schon einen degenerierten Verstand, eine dekadente Intelligenz. In der 9/10 betragenden, sogenannten ungebildeten, abhängigen, führerbedürftigen Menschheit ist eine Intelligenz, wie man sagen könnte, noch latent verborgen, die ungeheuer viel empfänglicher ist für den starken geschichtlichen Impuls, der heute aufgenommen werden soll, und der ungeheuer viel stärker ist als derjenige, der bei der sogenannten Intelligenz mit der dekadenten Intelligenz zu finden ist. Dasjenige, was heute den Träger der geistigen Impulse trennt von der empfänglichen breiten Masse, das ist nicht diese breite Masse selbst. Das sind nicht die Seelen der breiten Masse der Menschheit, sondern das sind die Führer, das ist die Führerschaft. Und diese Führerschaft, auch der sozialistischen Arbeiterschaft, diese Führerschaft, die ist selbst ganz mit dem dekadenten Verstand des Bürgertums getränkt, durchzogen. Das ist dasjenige, was vor allen Dingen notwendig ist, ein reinliches, sauberes Geständnis, das für die wirklichen Impulse geistiger Entwicklung der Weg zu den sogenannten ungebildeten, abhängigen, führerbedürftigen, unselbstständigen Menschen wirklich zu finden ist, wenn man nur Einsicht hat in die eigentümliche Wirkung dieser Intelligenz. Sehen Sie, fantastischer als dasjenige Bürgertum, welches die Fantasie heute so sehr verpönt, fantastischer war eigentlich noch keine Menschenklasse. Denn das Fantastischste ist die heutige Praxis. Alles das, was heute lebenspraktisch sein will, ist es eigentlich bloß dadurch, dass es sich sozusagen gesetzlich die Möglichkeit verschafft hat, sich durchzudrücken, sich durchzudrängen, während der andere, der sich nicht die Möglichkeit verschafft hat, sich durchzudrängen, an sich noch so geschickt, noch so praktisch sein mag, er drückt sich eben nicht durch. Man muss eine Empfindung haben dafür, dass wirklich heute in den breiten Massen die nicht geführt sind, sondern verführt sind durch ihre Führer, etwas nachgedrängt hat, aus jener Zeit etwas nachdrängt, die gewöhnlich in der Geschichte, wenn auch etwas unrichtig, als die Zeit der Völkerwanderung bezeichnet wird. Damals kamen gewissermaßen barbarische Völker herauf, die gerade dasjenige aufgenommen haben, was die entwickelten Völker nicht mehr aufnehmen konnten. Heute strebt nicht von irgendeinem Ort her, sondern von dem ganzen Untergrund, von dem proletarischen Untergrund der Menschheit strebt herauf eine Völkerwanderung. Das ist das Wichtige. Aber dieser Völkerwanderung, der muss entgegengekommen werden. Setzen Sie eine Hypothese. Denken Sie einmal, all das, was Ihnen gewöhnlich in den Geschichtsbüchern durch die Völkerwanderung verzeichnet wird, all diese Wanderungen der Goten, der Hunnen, der Mongolen später, alle diese Wanderungen der Vandalen, der Sueven und so weiter, die ihnen gewöhnlich als Völkerwanderung geschildert werden, die hätten sich vollzogen, aber indem sich diese Völkerwanderung in der Richtung von Osten nach Südwesten vollzogen hätten, wäre ihnen nicht die Welle des Christentums entgegengekommen. Nehmen wir an, diese Welle des Christentums wäre weggeblieben. Denken Sie sich, wie anders die Welt geworden wäre. Sie können sich überhaupt die ganze spätere Zeit nur dadurch vorstellen, dass diese barbarischen Stämme herübergezogen sind aus dem Osten nach dem Südwesten und ihnen die christliche Welle entgegengekommen ist. Heute ist die Sache so, dass aus den Tiefen heraufkommt das proletarische Element. Und heute muss diesem proletarischen Element entgegenkommen von oben ein geistiges Ergreifen, meinetwillen sagen Sie ein geisteswissenschaftliches Ergreifen, der sozialen Verhältnisse, der Weltanschauung überhaupt. Und derjenige, der nicht glauben will, dass es nötig ist, dass dieser Völkerwanderung, die heute nur nicht in waagerechter, sondern einfach in senkrechter Richtung vor sich geht, entgegenkommt eine neue geistige Offenbarung, der stehen bleiben will bei der alten, für die waagerechte Richtung geeigneten geistigen Offenbarung, kurz, wer stehen bleiben will bei der römischen Form der Christentumsverbreitung, wer sich nicht finden will durch die Sprache der Geisteswissenschaft zu der Ergreifung der neuen Offenbarung des durch das Mysterium von Golgatha gegangenen Christus, der versäumt das Allerwichtigste, was für die Gegenwart notwendig ist. Der versäumt so viel, wie in dem Beginn des Mittelalters versäumt worden wäre, wenn der barbarischen Welle, die vom Osten nach dem Südwesten sich wälzte, nicht die Welle der Christentumsverbreitung entgegengekommen wäre. Auch damals standen zwischen der Welle des Christentums und der Welle der Barbaren alle diejenigen Menschen, die gerade die Gebildeten waren, des Griechenreichs und des Römerreichs. Heute stehen zwischen der Welle, die als geistige Welle nach unten der nach oben gehenden proletarischen Welle entgegendringen soll, heute stehen dazwischen ja alle diejenigen, die an den alten Begriffen festhalten wollen, unter der Führung der sogenannten Intelligenz und namentlich der auf diesem Gebiet ganz unfruchtbaren Wissenschaft. Das aber, wozu man es bringen muss, das ist vor allen Dingen Vorurteilslosigkeit für solche Begriffe, welche einem die Möglichkeit geben, ein soziales Urteil zu bilden. Ein soziales Urteil bekommt man nicht, wenn man nicht den sozialen Organismus versteht. Wissen Sie, was das ist, das herauskommt, wenn heute so ein richtiger Durchschnittsprofessor der Volkswirtschaftslehre, dem dann die anderen folgen, oder so ein richtiger politischer Führer über Volks- und soziale Zusammenhänge und so weiter spricht, wissen Sie, was da herauskommt in Bezug auf den sozialen Organismus? Der soziale Homunculus, das soziale Menschlein, Das ist dasjenige, was man endlich einsehen sollte, dass all die Leute, die versucht haben, den sozialen Organismus ohne die Erkenntnis der Dreigliedrigkeit in Gedanken zu fassen, mit Bezug auf den sozialen Organismus bloß den Homunculus herbeigeführt haben. Wie Goethe meint, dass durch die gewöhnliche, sinnliche und verstandesmäßige Auffassung man auch nur zum Homunculus, nicht zum Homo, zum Menschen kommt. Denn sehen Sie, mit Bezug auf den sozialen Organismus können die meisten Menschen heute überhaupt noch nicht denken, weil ihnen die Leitmotive dieses Denkens fehlen. Sehen Sie, ich habe es ja schon einmal erwähnt, die Menschen gehen auf diesen Gebieten von der sonderbaren, grotesken Idee aus, dass ein einzelner Staat oder ein einzelnes Volksgebiet ein Organismus für sich sei. Sie wollen geradezu Volksorganismen errichten. Das ist an sich ein Unsinn. Ich habe es einmal ausgeführt. Wenn man etwas vergleichen will im Zusammenleben der Menschen über die Erde hin, so darf man nur die ganze Erde wie einen Organismus ansehen. Ein einzelnes, staatliches oder volksmäßiges Gebiet kann nur ein Glied im Organismus sein. Will man den Begriff des Organismus gebrauchen, so muss das ein abgeschlossener Organismus sein. Derjenige, welcher Nationalökonomie, Volkswirtschaftslehre, Sozialismus aus einem einzelnen Land begründen will, der gleicht einem Menschen, der die Anatomie, sagen wir, des ganzen Menschen aus der bloßen Hand oder dem Bein oder dem Magen begründen möchte. Darauf kommt es in viel höherem Maße an, als sich die Menschen heute vorstellen. Denn diese Dreigliederung, die ich Ihnen angeführt habe, die gibt nicht solche abstrakten Zusammenfassungen, wie sie die heutigen Menschen gewohnt sind, sondern die gibt gerade ein lebendiges Hineinstellen in das volkswirtschaftliche Getriebe, in das soziale Getriebe. Wer bloß Anatomie des Magens gelernt hat, der wird nicht verstehen die Anatomie des Kopfes, des Halses. Wer aber Anatomie des Menschen kennt, der wird, wenn es darauf ankommt, auch den Magen richtig beurteilen, den Kopf richtig beurteilen, den Hals richtig beurteilen können. So ist es auch. Wer den sozialen Organismus in seinen inneren Lebensbedingungen, und das ist etwas, das ausgehen muss von dieser Dreigliederung, kennt, der weiß sich in die richtigen Verhältnisse zu setzen. Ob er nun die sozialen Verhältnisse in Russland oder England oder in Deutschland oder irgendwo sonst zu beurteilen hat. Heute machen Sie die sonderbar betrübliche Entdeckung, dass die Menschen über die Länder reden, als wenn diese Länder für sich da wären. Sie denken, sie können irgendwelche Sozialisierungen oder dergleichen mit Bezug auf einzelne abgetrennte Gebiete bewirken. Das ist dasjenige, was einen der Grundirrtümer unserer Zeit darstellt und was in der Praxis wirklich zu dem allergrößten Unheil führen kann. Heute ist es nur unheilsam zu glauben, dass man auf einem gewissen beschränkten Territorium irgendetwas machen kann, ohne Rücksicht zu nehmen darauf, dass nun einmal seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Erde in sozialer Beziehung ein Gesamtorganismus ist. Mit der Wirklichkeit muss eben einfach gerechnet werden, sonst kommt man auf keine Weise irgendwie weiter. Nun, Sie sehen daraus, dass es sich vor allen Dingen darum handelt, sich Vorurteilslosigkeit zu erwerben, durch Vorurteilslosigkeit wirklich gewachsen zu werden dem Urteil, dass man den Dingen selbst überlassen kann. Denn nur durch Vorurteilslosigkeit kann man von den Dingen lernen. Ein Ausspruch, der Ihnen immer wieder und wiederum entgegentreten wird, wenn so über die sozialen Verhältnisse gesprochen wird, wie hier gesprochen wird, das ist der, dass man sich ja kaum vorstellen kann, wie der volkswirtschaftliche Wert von der menschlichen Arbeit getrennt werden soll. Am wenigsten können sich das heute die gelehrten Volkswirtschaftler nämlich denken. Würden Sie ein klein wenig von der Geschichte lernen, die Leute, so würden Sie sich sagen, Platon und Aristoteles haben sich noch nicht denken können, dass unter den volkswirtschaftlichen Werten nicht der Sklave sei. Platon und Aristoteles betrachteten noch das Vorhandensein einer ziemlich großen Sklavenbevölkerung als volkswirtschaftlich notwendig. Nun, heute betrachtet kein vernünftiger Mensch das Vorhandensein einer Sklavenbevölkerung im Sinne des alten Griechen- und Römerreichs als eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Aber die Menschen betrachten es heute noch als eine Notwendigkeit, dass menschliche Arbeitskraft in demselben Sinne eine Ware sein soll, wie ein Gut, wie irgendetwas anderes. Nun sehen Sie, in dem Augenblick, wo man dahin wirkt, dass die hier angeführte Dreigliederung sich allmählich realisiert, sich verwirklicht, sie kann sich nur langsam verwirklichen, nicht auf Umsturz plötzlicher Art wird hier hingearbeitet, sondern auf Richtung geben, auf Treffen von Maßnahmen, im Einzelnen im Sinne dieser Richtung. Und alles, was einrichtungsbedürftig ist, kann heute schon in allen Einzelheiten so eingerichtet werden, dass diese Richtlinien wirklich eingehalten werden, wenn man nicht stupider, starrköpfiger Programmmensch ist, sondern wenn man ein lebendiger Wirklichkeitsmensch ist, der sich hineinbegeben will in die Tatsachen selbst, in die lebendige Bewegung der Tatsachen. Und das sollte eben heute der Mensch tun. Darauf kommt es eben an, indem man die drei Glieder trennt, die in der letzten Entwicklung so zusammengeschmolzen sind und dadurch einen kranken sozialen Organismus hervorgebracht haben, der sich in der letzten krankhaften Katastrophe ausgelebt hat. Versucht man dasjenige, was sich so zusammengeschmolzen hat, auseinanderzutreiben in die drei Glieder, wie ich sie hier immer charakterisiere, dann kommt man zu einer gesunden, wirklichkeitsgemäßen Entwicklung. Dann realisiert sich schon von selber die allmähliche Abtrennung des volkswirtschaftlichen Wertbegriffs vom menschlichen Arbeitsbegriff. Gerade so, wie der Sklave aufgehört hat, eine Ware zu sein, gerade so wird die menschliche Arbeitskraft aufhören, eine Ware zu sein. Nicht dadurch, dass man Gesetze macht, in denen man verbietet, die menschliche Arbeitskraft soll Ware sein, sondern dadurch, dass man das wirkliche Auseinandergehen der geistigen, der wirtschaftlichen und der staatlichen Verrichtungen betreibt. Dadurch wird das Gut, das allein volkswirtschaftlichen Wert darstellt als Ware, von dem gelöst, was heute kristallisiert ist in der Ware als menschlich aufgewendete Arbeitskraft. In Bezug darauf ist es geradezu furchtbar, welchen Begriffsverwirrungen man bei denjenigen Menschen begegnet, die heute oft reden und mitreden wollen bei der Neugestaltung, bei der notwendigen Neugestaltung der Verhältnisse. Dafür lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel anführen, nicht wahr? Da ist die breite Masse der sogenannten Marxisten. Die sind sich klar darüber, wenn ich ein Gut heute erwerbe, eine Ware erwerbe, so ist in dieser Ware aufgespeichert die menschliche Arbeitskraft, durch die diese Ware erzeugt worden ist. Ich muss mitbezahlen die menschliche Arbeitskraft, die da drinnen ist, nicht wahr, indem ich die Ware bezahle. Ja, unter den heutigen Verhältnissen ist es natürlich so. Aber darum handelt es sich ja gerade, dass man abtrennt im realen Prozess, nicht bloß im Begriff, sondern im realen Prozess, die Arbeitskraft von der eigentlichen Ware. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man über diese Dinge sich wirklich klare Begriffe aneignet. Nun, nicht wahr, lässt sich das leicht widerlegen, dass in der Ware aufgespeicherte Arbeitskraft als volkswirtschaftlicher Wert drinnen liegt. Denn da sagt zum Beispiel einer, ein Nicht-Marxist, dann das Folgende. Er sagt, es sei unwichtig, dass die Volkswirtschaft getrieben würde zu einem Zusammenkleben von Arbeitskraft und Ware. Es sei ganz umgekehrt, meint er, der eben nicht Marxist ist, der die Sache wiederum von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet. Es sei gerade umgekehrt. Ware, fertige Ware, die man hat, die sei eigentlich heute da in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, um Arbeit zu ersparen. Und in der Tat, kaufkräftige Ware ist schon gewissermaßen da, um Arbeitskraft zu ersparen. Denken Sie einmal daran, Sie seien nun, nehmen wir an, Maler. Sie malen ein Bild, das 10.000 Franken wert ist, das unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen für 10.000 Franken verkauft werden kann. So können Sie für diese 10.000 Franken unter den heutigen Verhältnissen so und so viele Leute für sich arbeiten lassen. Dadurch, dass Sie den Wertgegenstand dieses Bildes haben, dadurch können Sie so und so viele Leute für sich arbeiten lassen. Denken Sie, wenn Sie das Bild nicht verkaufen würden und Sie würden alles dasselbe tun müssen, was Sie andere für sich dadurch arbeiten lassen, dass Sie das Bild um 10.000 Franken verkaufen, was Sie da alles arbeiten müssten? Sie müssten sich Ihre Schuhe machen, nicht nur Ihre Kleider machen, sondern sogar den Stoff für die Kleider müssten Sie sich selber weben und dergleichen. Sie müssten sich erst die Rohstoffe verschaffen und das alles. Der wirtschaftliche Prozess ist ein ungeheuer komplizierter. Aber er hat damit nichts zu tun, meint irgendein volkswirtschaftlicher Denker, dass Arbeit kristallisiert ist in der Ware. Sondern damit hat er zu tun, dass man gerade dadurch, dass man verkaufsfähige Ware hat, Arbeit erspart. Also, der volkswirtschaftliche Wert eines Gutes beruhe gerade darauf, wie viel Arbeit man erspare dadurch. Nicht, wie viel Arbeit auf dieses Gut verwendet worden ist, sondern wie viel Arbeit erspart werde. So gibt es also heute zwei Parteien, von denen die eine behauptet, der volkswirtschaftliche Wert bestehe darin, wie viel Arbeit hineingemacht worden ist in dieses Gut. Nun, da kann man bei einem Bild wirklich nicht die Arbeit vergleichen, die da hinein verwoben worden ist, mit der Arbeit, die erspart wurde dadurch, dass man das Bild nach jenem Wert, den das Bild in der volkswirtschaftlichen Zirkulation hat, verkauft hat. Unter Umständen kann ein begabter Maler ein solches Bild verkaufsfertig haben, sagen wir, in einem Monat vielleicht zustande bringen, nicht wahr? Dann ist seine Arbeitskraft das, was hineinkristallisiert ist in einem Monat. Aber darauf kommt es viel weniger an, als auf die Arbeit, die er erspart. Dadurch wird er ja dann zum Kapitalisten, dass er Arbeit erspart. Dadurch wird gerade die kapitalistische Wirtschaftsordnung hervorgerufen, dass er so und so viele Leute beschäftigen kann durch die Arbeit, die er durch sein Gut erspart. Sie haben da zwei entgegengesetzte Definitionen. Die eine Definition, der volkswirtschaftliche Wert eines Gutes oder einer Ware besteht darin, wie viel Arbeitskraft verwendet worden ist, um diese Ware herzustellen. Die andere Definition, der volkswirtschaftliche Wert einer Ware besteht darin, wie viel Arbeit man erspart dadurch, dass man dieses Gut oder diese Ware hat. Zwei ganz entgegengesetzte Definitionen, die aber in Bezug auf ihre Wirklichkeitsbedeutung entgegengesetzt sind. Denn es ist ganz verschieden, es wäre ganz verschieden, wenn wirklich bewertet würde irgendein Gut nach der Herstellungsarbeit oder nach der ersparten Arbeit. Im volkswirtschaftlichen Zirkulationsprozess findet nämlich weder das eine noch das andere statt. Sie brauchen sich nur eines, wenn ich das Beispiel weiter ausführen soll, vorzustellen. Denken Sie sich dieses Bild, von dem ich rede, das also nach den Vorstellungen, die man in einem bestimmten Zeitalter, also sagen wir in der Gegenwart hat, für 10.000 Franken dem Maler abgekauft wird, denken Sie sich, dieses Bild sei noch beim Maler. Da ist es also 10.000 Franken wert. Nehmen wir an, es sei aber nun gekauft. Es sei jetzt im Salon des Herrn Mendelssohn, der kein Maler ist. Da hängt es drinnen. Da sehen es nur wenige Leute an. Definieren Sie nun den volkswirtschaftlichen Wert dieses Bildes, der besteht in der Summe der aufgewendeten Arbeit. Sie sehen, das können Sie nicht anwenden. Weder auf Lenbach, auf den Maler, noch auf den Herrn Mendelssohn, den Bankier. Denn für beide besteht der volkswirtschaftliche Wert nicht darin. Also für Lenbach oder irgendeinen Maler der Gegenwart besteht unmittelbar der Wert freilich in der Arbeit, die er erspart. Aber für den Herrn Mendelssohn schon nicht mehr, denn er erspart nichts. Also, wenn Sie volkswirtschaftlich die Sache ansehen wollen, können Sie, wenn Sie einseitig sind, diesen Begriff auf den Maler anwenden, der das Bild produziert. Da können Sie diese Definition geben. Wenn Sie definieren wollen mit Bezug auf den, der das Bild gekauft hat und es sich ins Zimmer hängt, dann existiert schon in der Wirklichkeit nicht mehr diese volkswirtschaftliche Definition des Wertes. Das ist es, sehen Sie, was so ungeheuer wichtig ist, dass die Menschen heute geneigt sind, leicht zu definieren, wenn sie irgendwo etwas abgeguckt haben von den Verhältnissen. Dann ist es gar kein Wunder, dass der eine diese Ansicht hat, der andere jene. Selbstverständlich, derjenige, der sich die volkswirtschaftliche Definition eines Bildes aus dem Atelier von Lenbach entnimmt, kommt zu einer ganz anderen Ansicht als der, der sich die volkswirtschaftliche Definition eines Bildes aus dem Salon des Herrn Mendelssohn entnimmt. Dann können die Leute auch streiten. Und so sind alle die Streite, die auf sozialem Gebiet heute vorkommen, weil die Menschen nicht bis zu den ursprünglichen Impulsen zurückgehen. Dazu gehört allerdings Wirklichkeitssinn, den nur die Schulung der Geisteswissenschaft gibt. Sie können heute Hunderte von Definitionen auf volkswirtschaftlichem Gebiet finden und Sie werden nur Herzschmerz bekommen über die Wirklichkeitsfremdheit dieser Definitionen, über das furchtbar Wirklichkeitsfremde dieser Definitionen, die Sie immer beweisen können, weil sie immer wiederum auf ein gewisses Gebiet passen. Sie können sagen, der volkswirtschaftliche Wert besteht in der Arbeit, die man erspart, wenn Sie just vom Gesichtspunkt des geistigen Arbeiters reden wollen. Sie können auch sagen, der volkswirtschaftliche Wert besteht in der aufgewendeten Arbeit, wenn Sie vom Standpunkt des proletarischen Handarbeiters sprechen wollen. Ich habe Ihnen ein anderes Beispiel aus der Volkswirtschaft angegeben. Es gibt, wie ich Ihnen sagte, auf dem Gebiet der Volkswirtschaft die sogenannten Nominalisten und die Metallisten in Bezug auf die Theorie des Geldes. Ja, die streiten sich furchtbar herum. Die einen betrachten das Geld so, dass es als Ware gilt, dass es das wert ist, was es als Gold oder Silber wert ist. Die anderen betrachten es nur als Zeichen für einen vorhandenen Wert. Die einen, die Nominalisten, die anderen, die Metallisten, die streiten sich auf Tod und Leben. Sie definieren und streiten sich. Ja, die Leute wissen alle nichts von der Wirklichkeit, nämlich, das Geld wird so, dass der Nominalismus richtig ist, wenn man in der Zeit lebt, in welcher ein starker Rückgang in der Produktion ist. Gewöhnlich, wenn Not da ist, dann wird der Nominalismus richtig. Wenn Überfluss da ist, wird der Metallismus richtig. Es ist eben beides richtig vor der Wirklichkeit, das eine mal das andere mal jenes. Sehen Sie, niemals sind die Begriffe, so wie sich die Menschen sie einseitig bilden, jemals heilsam anzuwenden auf eine Totalität. Bei der Totalität handelt es sich immer darum, dass man das Vollständige zusammenbringt, dass man nicht einseitig definiert und dass man einen Sinn dafür hat, wo man in der Wirklichkeit dasjenige packen kann, was Aufschluss gibt. Nun kann die Frage auftauchen, wo entsteht der volkswirtschaftliche Wert? Er entsteht nicht bei dem Hineinkristallisieren der Arbeit in die Ware, nicht bei dem Ersparen der Arbeit durch die Ware, da entsteht überall nicht der volkswirtschaftliche Wert. Der volkswirtschaftliche Wert ist ein Spannungszustand. Nicht wahr? Sie wissen ja. Wenn Sie hier einen elektrischen Konduktor haben, es wird gezeichnet, der sich hier entladen kann und hier die Elektrizität aufgefangen wird, so entsteht zwischen den Zweien, zwischen Entlader und dem, worauf die Entladung übergeht, ein Spannungszustand. Es strebt mit einer gewissen Stärke hinüber, um sich zu entladen. Wenn die Spannung nicht groß genug ist, findet keine Entladung statt. Wenn die Spannung groß genug ist, findet eine Entladung statt. In ähnlicher Weise ist auch der volkswirtschaftliche Wert eine Art Spannungszustand. Ist ein solcher volkswirtschaftlicher Wert, den man beschreiben kann, indem man sagt, auf der einen Seite steht das Gut, steht die Ware in ihren Qualitäten und außerdem mit Bezug auf den Ort, an dem sie konsumiert werden kann. Also auf der einen Seite steht die Ware an einem bestimmten Ort und in bestimmter Zeit. Auf der anderen Seite steht das menschliche Bedürfnis, was dasselbe ist wie künstliches oder natürliches Interesse. Dieser Spannungszustand gibt den wahren volkswirtschaftlichen Wert, nichts anderes. Der Arbeitsbegriff ist da gar nicht drinnen. Der muss sich in einer anderen Weise assoziieren, verbinden mit dem wahren Zirkulationsprozess im sozialen Organismus. Das, was drinnen ist in der Erzeugung des volkswirtschaftlichen Wertes, das ist die eigentümliche Spannung, die wie die Spannung zwischen einem elektrischen Konduktor und einem Empfänger besteht. Zwischen dem Vorhandensein einer bestimmt qualifizierten Ware an einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit und dem menschlichen Bedürfnis, das nach dieser Ware da ist. Das allein bestimmt den volkswirtschaftlichen Wert. Die Mühe, die Herr Lenbach aufwenden muss, um durch sein Talent das Bild in einer bestimmten Zeit fertig zu kriegen, und die Arbeit, die er sich durch das Bild erspart, bestimmen nur den Privatbesitzwert des Herrn Lenbach. So ist es aber auch bei aller anderen Arbeit und ihrem Verhältnis zur Ware. Das bestimmt alles nicht den volkswirtschaftlichen Wert. Aber der volkswirtschaftliche Wert ist in jedem Moment durch das Verlangen gegeben, durch das Bedürfnis auf der einen Seite und die bestimmt qualifizierte Ware an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit auf der anderen Seite. Das macht den konkreten volkswirtschaftlichen Wert einer Ware aus. Das können Sie überall anwenden. Nur kommen Sie dadurch aus dem bloßen volkswirtschaftlichen Organismus eben gerade heraus. Und hier kommen Sie gerade hinein in die soziale Dreiteilung, Dreigliederung. Denn Sie haben auf der einen Seite das Gut, die Ware, die Sie hinführt nach der Wirtschaft, die niemals durch die bloße Zirkulation geschaffen werden kann, sondern nach Grund und Boden, nach der anderen Naturgrundlage. Diese Naturgrundlage muss da sein. Die kann nicht dem Staat aufgebuckelt werden. Die muss auf der einen Seite da sein. Auf der anderen Seite haben Sie das Bedürfnis. Dieses führt Sie aber nach dem Geistigen hin. Das führt in die geistige Welt des Menschen ein. Denn wie verschieden sind die Bedürfnisse unkultivierter und kultivierter Menschen. Da spielen in das rein volkswirtschaftliche Wesen zwei andere Elemente hinein. Das ist das Wichtige, das ist dasjenige, worauf es ankommt, dass da zwei andere Elemente hineinspielen. So dass wir den sozialen Organismus gerade so haben wie den menschlichen Organismus, der auf der einen Seite die Brust und den Kopf hat, in den die geistige Welt hineinspielt, und auf der anderen Seite den Nahrungsorganismus, wo die physische Seite hineinspielt. Dadurch ist der Mensch ein dreigliedriges Wesen. Aber auch der soziale Organismus ist ein dreigliedriger, in dem auf der einen Seite alles dasjenige hineinspielt, was die Bedürfnisse selbst erzeugt, die niemals als solche durch den volkswirtschaftlichen Prozess erzeugt werden dürfen, und auf der anderen Seite dasjenige, was die Natur erzeugt. Das führt zur Dreigliedrigkeit. In der Mitte ist dasjenige, was beide verbindet. Sie brauchen nur Folgendes sich zu überlegen. So werden Sie die ungeheure Fruchtbarkeit, die soziale Fruchtbarkeit desjenigen, was hier ausgesprochen ist, schon merken. Nach dem, was ich hier eben schon ausgesprochen habe, darf niemals das Bedürfnis durch einen sozialen Eigenprozess, durch einen wirtschaftlichen Eigenprozess erzeugt werden, sondern das Bedürfnis muss gerade von außen herein entwickelt werden durch einen Kulturprozess, sei es durch einen ethischen oder einen anderen. In ungesunden Zeiten werden Bedürfnisse rein volkswirtschaftlich entwickelt. Und darüber sind die ungesund denkenden Menschen eigentlich froh. Sie haben in der Zeit, die gerade zu unserer sozialen Katastrophe geführt hat, in der Zeit, wo das soziale Karzinom, die soziale Krebskrankheit sich allmählich heraufgesteigert hat, da haben sie an allen Ecken und Enden sehen können, wie das Bedürfnis, das nicht aus der sozialen Struktur selber kommen sollte, sondern das hineinkommen sollte in die soziale Struktur, von anderer Kulturaufgabe der Menschheit hineinkommen sollte, wie das durch den sozialen Prozess selbst erzeugt werden sollte. Bitte, eine Zeit lang, da lasst man immer wieder, kocht mit Maggi gute Suppen. Nun, das Bedürfnis nach Maggi wäre ohne diese Reklame ganz gewiss nicht entstanden. Diese Reklame ist aus der reinen Volkswirtschaft heraus. Das ist kein Bedürfnis, das sich auf wirkliche Weise ergeben hat. So Bedürfnisse erzeugen, so ein künstliches Interesse für ein bestimmtes Produkt erzeugen, das ist gerade so unheilsam und muss zur Krankheit des sozialen Organismus führen, als wenn Sie als Arzt zum Beispiel den Knaben, der etwas lernen soll, nicht anfeuern wollten zum Fleiß durch moralische Mittel, sondern wenn Sie ihm ein Pülverchen geben wollten, damit er durch dieses Pülverchen vielleicht da oder dort eine Aufrüttelung erlebe und durch seinen Magen fleißiger werde. Solche sozialen Pfuschereien, die dadurch zustande gekommen sind, dass man alles einem sogenannten Monon, dem Einheitsstaat, aufgebuggelt hat, einem sozialen Homunculus, das ist es, was unsere katastrophale Gegenwart herbeigeführt hat. Denn es darf eben nicht der soziale Organismus selber auf der einen Seite die Bedürfnisse erzeugen, und auf der anderen Seite darf er auch nicht Ware erzeugen, die nur dem sozialen Organismus als solchem dienen soll. Der soziale Organismus muss die Ware von der Naturgrundlage geliefert bekommen. Er muss auf der anderen Seite die Bedürfnisse von der Menschheitsentwicklung selbst geliefert bekommen. Daher darf auch niemals die Frage der Bevölkerung eine soziale Frage werden. Und das bedeutet eben eine Verkennung des richtigen Verhältnisses zwischen Mensch und Volkswirtschaft, auf die ich gestern hingedeutet habe. Das bedeutet, dass man in unserer Zeit den Unterschied nicht weiß zwischen Schwein und Mensch, wie ich gestern am Schluss angedeutet habe. Das bedeutet es, wenn man das Bevölkerungsproblem zu einem sozialen Problem macht. Ob eine starke Vermehrung der Menschen oder ein Erhalten der Bevölkerung auf einem bestimmten Niveau der Bevölkerungszahl wünschenswert ist, das darf niemals von volkswirtschaftlichen Erwägungen abhängen, sondern da müssen andere ethische, spirituelle Erwägungen mitsprechen. Bei Erörterung dieser Frage muss ganz besonders bedacht werden, dass wenn man künstlich durch Volkswirtschaft hinarbeitet auf eine bedeutende Vermehrung der Bevölkerung, dass man dann Seelen, die vielleicht sich erst nach 4 oder 5 Jahrzehnten haben verkörpern wollen, zwingt, dass sie jetzt schon herunterkommen und in umso schlechterem Zustand auf diese Weise herunterkommen. So dass eine Bevölkerungszunahme unter Umständen einen Zwang bedeutet, den sie auf die Seelen ausüben, die dann in umso schlechterer Verfassung in die Körperinkarnation hinein müssen. Dadurch kommt dann unter Umständen das moralische Sumpfniveau. Die Frage der Bevölkerungszunahme oder Stabilität oder selbst der Bevölkerungsabnahme, die darf niemals eine volkswirtschaftliche Frage, sondern muss eine Frage des ethischen, des moralischen, kurz überhaupt der geistigen und sogar der spirituellen Lebens- und Weltanschauung sein. Alle diese Dinge kommen nur in eine gesunde Sphäre hinein, wenn sie geisteswissenschaftlich erfasst werden. Daher werden sie die Notwendigkeit einer geisteswissenschaftlichen Fundierung alles sozialen Denkens erkennen. Wenn Sie sich wirklich befassen möchten mit all dem scheuseligen Zeug, was über die soziale Frage gegenwärtig geredet und geschrieben wird, dann würden Sie, indem Sie sehen, welche Unfruchtbarkeit eben in all diesen Dingen steckt, schon dadurch getrieben werden, endlich jenes scharfe Denken anwenden zu wollen, das zu diesen Dingen notwendig ist. Dann werden die Menschen schon dazu kommen, sich zu sagen, gerade so, wie sich die Nachfolger von Platon und Aristoteles entschließen mussten, sich zu sagen, der Mensch als Sklave darf nicht Ware sein, so müssen sich eben die Nachfolger der heutigen Menschheit sagen lernen, auf keinen Fall darf die Arbeitskraft Ware sein. Durch andere Impulse muss der Mensch zum Dienen, zum Arbeiten für seine Mitmenschen getrieben werden, nicht durch den Wert desjenigen, was er erzeugt. Der volkswirtschaftliche Wert desjenigen, was erzeugt wird, wird niemals nach der aufgewendeten oder ersparten Arbeit geregelt werden dürfen, sondern lediglich nach dem berechtigten Spannungsverhältnis der Ware und der menschlichen Bedürfnisse. Da entscheidet also weder aufgespeicherte noch ersparte Arbeitskraft. Denn man steht nicht durch seine Arbeit im volkswirtschaftlichen Prozess. Man arbeitet nicht für Ersparung der Arbeit, sondern man arbeitet lediglich Ware fertig, damit sie in ein bestimmtes Spannungsverhältnis zum entsprechenden Bedürfnis trete. Das entsprechende Bedürfnis kann bestimmen, dass eine Ware, auf die sehr viel Arbeit aufgewendet wird, unter Umständen billig sein muss. Das Bedürfnis kann im gesunden volkswirtschaftlichen Prozess bestimmen, dass eine Ware, auf die wenig Arbeit aufgewendet werden muss, vielleicht sogar teurer ist. Die aufgewendete Arbeit kann nicht entscheidend sein. Das ergibt sich aus der heutigen Auseinandersetzung. Daher ergibt sich für den, der diese Dinge durchschaut, die radikale Forderung, den Impuls zum menschlichen Arbeiten von ganz anderer Seite her zu holen, als von dem volkswirtschaftlichen Wert der Ware. der eben bestimmt wird durch das angedeutete Spannungsverhältnis. Der allein, der diese Dinge durchschaut, kann dann über die zwei wichtigen, heute sozial vorliegenden Fragen entscheiden. Arbeitszwang, Zwang zur Arbeit, wie die Bolschewisten es wollen, oder Recht auf Arbeit, wie man es auch nennt. Derjenige aber, der nicht in solchen Tiefen schürft, auf welche wir heute hingedeutet haben, der wird immer nur konfuses, törichtes Zeug reden, gleichgültig, ob er auf irgendeinem Posten oder zu irgendeinem Zweck von Arbeitsrecht oder Arbeitszwang redet. Nur wenn man in Tiefen schürft, hat man ein Recht, über solche Fragen zu sprechen. Und es ist heute eine ernste Frage, sich ein Recht zu erwerben, bei diesen Dingen mitsprechen zu dürfen. Davon dann das nächste Mal weiter.